Guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich wieder, mit meiner Frau zusammen hier zu sein und mit euch Gemeinschaft zu haben. Und heute Nachmittag nach ein schönes Mittagessen freue ich mich auch. Ein Sprichwort sagt, Charakter ist das, wenn du bist, wenn niemand hinschaut. Übertragen auf das Christsein könnte man sagen, Christsein ist das, was du bist, wenn niemand hinschaut. Also das, was du tust, was du lebst, wenn wir nicht am Gottesdienst, also zum Sonntag oder donnerstags oder mittwochs zum Bibelstunden zusammensitzen, wo wir Lieder singen oder beten, sondern was im Alltag ist, wie unser Alltagsleben aus Christ aussieht. Am Sonntag sitzen wir hier zusammen, haben einen schönen Gottesdienst. Man hat einen Kindergottesdienst gemacht, einen Erwachsenengottesdienst. Man hat ein Seelsorgegespräch vielleicht geführt. Das ist ein Tag in der Woche, vielleicht noch ein zweiter. Aber was ist in den anderen Tagen der Woche, wenn der Sonntag vorbeigeht? Gibt es ja noch den Montag und den Dienstag und den Mittwoch und Donnerstag und so weiter und so fort. Die meisten, die hier sitzen, kennen diese Trennung vom Alltag und vom Gemeindeleben, vom Sonntag. Ein Lehrer hatte einmal gesagt, für die eine Stunde, die ich jeden Sonntag Kindergottesdienst mache, wird in meiner Gemeinde gebetet. Für meinen Job als Lehrer aber, den ich von Montag bis Freitag mache, wird meines Wissens nicht so viel gebetet, bis gar nicht gebetet. Der Lehrer kennt auch die Trennung von Alltag und Sonntag. Und darum geht es auch heute, um den Alltag des Christseins. Das Thema heute ist, wie hält mein Glaube im Alltag eigentlich stand? Wie hält unser Glaube im Alltag eigentlich stand? Um diese Frage ein bisschen zu beantworten, wollen wir uns eine Gemeinde anschauen, und zwar die Gemeinde aus Thessalonich. Die wollen wir uns heute Morgen mal zusammen anschauen. Und diese Gemeinde, wenn wir so die Geschichte kennen, ist ja innerhalb kürzester Zeit entstanden. Und die Entstehung über diese Gemeinde lesen wir in der Apostelgeschichte. Und wer eine Bibel hat, den möchte ich bitten, sie mit aufzuschlagen. Dann wollen wir ein paar Verse lesen, drei Verse aus Apostelgeschichte 17. Einige kennen die Geschichte detailliert. Und wir wollen sie zusammen lesen. Apostelgeschichte 17, Vers 2. Da steht, Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. Vers 4. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen, sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Vers 5. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Ein kurzer Text über das Entstehen der Gemeinde in Thessalonich. Paulus war nur an drei Sabbaten, also drei Wochen, Sabbat ist ja Freitag, an drei Wochen war er in dieser Stadt und er predigte in den Synagogen. Und einige Leute sind durch die Predigt, haben wir gehört, zum Glauben gekommen. Haben wir gerade gelesen. Und kurz danach, nachdem sie zum Glauben gekommen sind, gab es schon einen Aufstand in dieser Stadt. Gerade sind Menschen zum Glauben gekommen und es gab einen großen Aufruhr in Thessalonich. Man kommt gerade zum Glauben, man wird sofort herausgefordert, seinen Glauben in der Tat, in der Praxis zu leben. Das haben die Thessalonicher erlebt. Die gläubig gewordenen Thessalonicher waren nun herausgefordert, ihren Glauben in einer heidnischen Umgebung zu leben, in der sie groß geworden sind, die sie ein Stückweise geprägt hat. Dort wurden sie herausgefordert, sofort ihren Glauben zu leben und zu ihrem Herrn zu stehen, zu dem sie sich gerade bekehrt haben, mit dem sie gerade angefangen haben, ein Leben zu führen. In diesem Aufruhr, in dieser Zeit, mussten sie es direkt sofort anfangen, Jesus nachzufolgen. Und ich habe drei Punkte, die wir von den Thessalonicher lernen können, die auch uns helfen, diese Frage auf den, der Frage auf den Grund zu gehen, wie hält unser Glaube im Alltag stand? Und der erste Punkt ist, wie unser Glaube im Alltag standhält, ist, das richtige Bild vor Augen zu haben. Das richtige Bild vor Augen zu haben. In unserer Wohnung in Monheim am Rhein hängen viele Bilder. Und die meisten sind Hochzeitsbilder. 2017 haben wir uns getraut und mittlerweile sind es schon 2 Jahre her. Und meine Frau und ich sitzen dann gerne mal da auf unserer Couch im Wohnzimmer und schauen uns unsere Hochzeitsbilder da gemeinsam an und freuen uns darüber. Aber wir haben auch noch andere Bilder in unserer Wohnung hängen. In meinem Arbeitszimmer stehen Bilder von meinen Eltern. Und wenn ich an meine Eltern denke, bin ich froh. Und das war nicht immer so. Ich war nicht immer froh über meine Eltern, aber jetzt bin ich froh. Sie haben mir nämlich in vielen Bereichen des Lebens oder des Glaubens mir geholfen. Wie kann ich meinen Glauben leben? Wie gehen Sie mit bestimmten Situationen um? Als meine Oma demenzkrank wurde, haben meine Eltern meine Oma gepflegt. Pflegedienst kam auch, klar, aber sie haben meine Oma gepflegt. Und die haben mir gezeigt, wie sie über Jahre Zeit genommen haben für meine Oma. Sie ist mittlerweile gestorben. Und daran muss ich aber denken, nicht an meine Oma, sondern an meine Eltern, wenn ich diese Bilder anschaue. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, wenn er Bilder in der Wohnung hat und er sieht dann, vielleicht von der Oma, vielleicht von der Tante oder vom Vater vielleicht, die haben mir im Bereich des Glaubens sehr viel geholfen. Die haben mir den Glauben an Jesus wirklich vorgelebt. Und der Apostel Paulus malt uns im ersten Thessalonicher Brief, den wollen wir gleich zusammen lesen, auch ein Bild vor Augen. Er malt uns nämlich ein Bild vom Herrn vor Augen. Und wir wollen dazu mal lesen, 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Da wollen wir mal lesen, wie Paulus uns den Herrn vorstellt und die Thessalonicher. Und da steht in 1. Thessalonicher 1, wir haben gerade das Entstehen der Gemeinde gelesen und festgestellt, was da los gewesen ist. Und da steht in 1. Thessalonicher 1, Vers 6, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freuden des Heiligen Geistes. Paulus erinnert die Thessalonicher hier in diesem Vers daran, wie sie zum Glauben gekommen sind, wie sie dem Herrn nachgefolgt sind, indem sie unter Bedrängnis das Wort aufgenommen haben und aber mit Freude des Heiligen Geistes. Sie haben mit Freude das Wort Gottes aufgenommen. Paulus malt ihnen vor Augen, so seid ihr zum Glauben gekommen, unter Bedrängnis. Ihr habt dem Herrn nachgeahmt, steht da hier, ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Das Wort Nachahmen hat mit dem griechischen Wort Mimik etwas zu tun. Und Mimik, kennen wir alle, ist eine Veränderung der Gesichtszüge. Manchmal machen wir uns lustig über den anderen, wenn der komische Grimassen zieht, ziehen wir auch komische Grimassen. Durch Mimik sieht man auch die Empfindungen oder die Gefühle einer anderen Person, wenn wir sie beobachten. Also wir kennen, wenn sich Gesichtszüge verändern. Und Paulus sagt hier, ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Die Thessalonicher mimten den Herrn nach. Und genau so, wie er auch war, so taten sie es auch. Sie wollten so sein wie er und das haben sie auch am Leben des Paulus gesehen. Da steht er auch. Und ihr seid unsere, Paulus redet von sich, und des Herrn Nachahmer geworden. Also sie mimten dem Paulus nach, und mimen ist ein Muster. Ein Muster nachleben, ein Muster nachmachen. So. Und weiter fügt Paulus noch dazu, ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Das ist eine Hinzufügung, und des Herrn Nachahmer geworden. So, Paulus hat also nur ein Mimen oder Vorbild nehmen gemeint, wenn man auch den Herrn zum Vorbild hat. Das Nachahmen des Paulus hängt mit dem Nachahmen des Herrn zusammen, mit dem Nachahmen Jesus zusammen. Wenn Paulus den Herrn nämlich nicht imitiert, also ihn nicht zum Vorbild hat, braucht auch niemand ihn nachzuahmen. Also er verbindet sich selbst mit dem Herrn. Und das sollten wir auch tun, denn es besteht eine Gefahr, dass die Menschen so leicht bereitwillig gute Redner, gute Prediger zum Vorbild nehmen, die gut reden können, aber den Herrn nicht zum Vorbild haben. Ein Prediger muss den Herrn zum Vorbild haben. Sonst sollten wir vorsichtig sein, ihn zum Vorbild zu haben. Und das meint auch Paulus hier. Paulus ist ein Vorbild für die Thessalonicher, weil sie das Wort unter viel Bedrängnis, steht hier, aufgenommen haben. So, das Wort Bedrängnis beschreibt einen Druck. Ein Druck, wenn man sich zum Beispiel an einen engen Ort fühlt, wenn man eingesperrt ist, wo man sich eingeschränkt fühlt und wo es keine Möglichkeit gibt für eine Befreiung. Also man kommt aus dieser Enge, aus diesem Druck, aus diesen Zwängen, man kommt da nicht mehr raus, man ist hilflos. Vielleicht kennen wir das, in manchen Situationen haben wir vielleicht schon erlebt, wenn man eingesperrt gewesen ist. So, und genau wie Paulus haben sich die Thessalonicher nicht irritieren lassen durch die Bedrängnis und haben sich dennoch bekehrt, sind dennoch dem Herrn nachgefolgt. Denn die Veränderung des Lebens, was die Thessalonicher erlebt haben, dem Druck, den sie ausgesetzt waren, zog weite Kreise in ihren Familien. Denn wenn sich damals jemand in der Antike in Thessalonich bekehrt hat, zog das Kreise in der ganzen Familie und im sozialen Leben. Weil dann geht man nicht mehr zu den Festspielen mit hin. Dann geht man nicht mehr zum Karneval und tanzt auf den Tischen. Da geht man nicht mehr in Diskotheken, wo die halbnackten Männer und Frauen sind. Wenn sich damals jemand bekehrt hat, ist er nicht mehr zu den Festspielen mitgegangen, wo die ganze Familie hingegangen ist. Ist man nicht mehr in den Tempel mitgegangen, wo die ganze Familie hingegangen ist. Da ist man nicht mehr hingegangen. Und trotzdem steht hier, ist ihre Bekehrung ein freudiges Erlebnis gewesen. Auch wenn sie Einschnitte in ihrem Leben hatten. Schreibt Paulus hier, die Freude, haben sie mit Freude das Evangelium aufgenommen, Freude des Heiligen Geistes. Obwohl durch die Bekehrung Not in der Familie entstanden ist oder vielleicht am Arbeitsplatz, war trotzdem Freude da. Aber heute ist es bei uns vielleicht auch etwas ähnlich. Wenn wir als Christen nämlich Probleme haben, ist der Glaube an Jesus das Erste, was fällt. Dann schimpfen wir und gehen donnerstags nicht mehr in die Bibelstunde. Dann schimpfen wir und gehen sonntags nicht mehr in den Gottesdienst. Wie kann Gott das zulassen in meinem Leben, dass es mir so schlecht geht? Jetzt zahle ich es dem Gott heim und gehe nicht mehr in die Bibelstunde. Der Glaube ist das Erste, was fällt, wenn es uns irgendwie kratzt. Dann hat man keine Zeit mehr für Gott, fürs Gebet, fürs Bibellesen. Das ist das, was als Erstes fällt. Aber bei den Thessalonichern lesen wir etwas anderes. Mit Freude des Heiligen Geistes haben sie das Wort aufgenommen. Das war ein freudiges Erlebnis. Ist denn unsere Bekehrung noch ein freudiges Erlebnis für uns? Paulus hat diese Bekehrung oder dieses Erlebnis, die Freude trotz Enge und Druck, genau wie die Thessalonicher, auch selbst erlebt. Paulus war selbst mal ein Gefangener. Und da steht in 1. Thessalonicher 2, Vers 2, paar Verse weiter, da berichtet er uns über eine Begebenheit, da steht, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch die Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkündigen unter viel Kampf. Die Thessalonicher haben Druck und Enge und Not erlebt und Paulus auch. Und trotzdem steht hier, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott. Paulus saß, bevor er nach Thessalonich kam, in Philippi im Gefängnis. Das lesen wir in Apostelgeschichte 16. Kann man zu Hause vielleicht mal lesen. Und dort hat er gelitten wegen dem, was er über den Herrn erzählt hat, wie er Jesus bezeugt hat. Deswegen hat man ihn eingesperrt. Und trotzdem steht hier große Freude. Und das ist ein Vorbild, auf den wir schauen können. In den Problemen des Lebens, die uns im Alltag begegnen. Paulus hat sich nicht entmutigen lassen. Und die Frage ist, haben wir auch solche Vorbilder im Alltag vor Augen, die uns ermutigen in unserem Alltagsleben? Oder orientieren wir uns eher an den Stars oder Königen oder Fürsten der Gesellschaft, wenn man so die Nachrichten, ist ja immer von England irgendwie die Rede, von den neuen Prinzen oder von dem Prinz. Orientieren wir uns daran? Schauen wir auf die Erfolgreichen und die Reichen? Paulus malt uns ein Bild vor Augen, was uns helfen soll, an dem wir uns orientieren können. Es gibt ein Sprichwort, womit wir uns beschäftigen, das prägt uns. Kennen wir wahrscheinlich alle dieses Sprichwort. Im Alltag werden wir ständig mit allen möglichen Bildern konfrontiert. Mit Werbebildern an den Bussen, Linienbussen, was da für Werbebilder dran sind. Egal, wo man hinguckt, irgendwo gibt es verschiedene Bilder, mit denen wir konfrontiert werden. Und da genügt es eigentlich nicht, an einem Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Weil für den Rest der Woche werden wir mit viel mehr Bildern konfrontiert, wie nur am Sonntag. Mit mehr Bildern, die unseren Alltag beeinflussen, die unser Denken beeinflussen. Und da können wir uns fragen, wie viel Zeit für Fernsehen oder für manche Revolverblätter, die man so liest, verbringen wir? Wie viel Zeit verbringen wir am Alltag mit diesen Angelegenheiten? Und wie viel Zeit investieren wir ins Studium des Wortes Gottes? Paulus und die Thessalonicher sind ein Vorbild, sind so ein Bild, an welchem wir uns orientieren können, wie sie umgegangen sind im Alltagsleben, der weitaus heftiger war wie unser heute. Und Paulus redet von Freude bei den Thessalonichern und auch in seinem Leben. Und am Ende des Thessalonicher Briefes fordert er uns zur Freude auf. Er berichtet etwas in dem Thessalonicher Brief über Freude und am Ende des Thessalonicher Briefes, Kapitel 5, Vers 16, fordert er uns auf, uns zu freuen. Und da steht in Vers 16, 1. Thessalonicher 5, Vers 16, freut euch alle Zeit. Das ist eine Aufforderung. In den Versen vorher, vor Vers 16, redet Paulus davon, dass wir nicht zum Zorngericht bestimmt sind. Das lesen wir 1. Thessalonicher 5 ab Vers 9. Und das Zorngericht wird aus dem Tag des Herrn beschrieben. So. Er beschreibt, wir sind nicht zum Zorngericht bestimmt. Und dann ermutigt er uns einander immer wieder, dass wir uns daran erinnern. Er ermutigt uns, uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir nicht zum Zorngericht bestimmt sind und dass Christus für uns gestorben ist und wir mit ihm leben. Das steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 9 und Vers 10. Kann man zu Hause auch nochmal lesen. So, und dieses Erinnern richtet sich an uns. Wir sollen uns einander erinnern und ermutigen, wir sind nicht zum Zorngericht bestimmt. Und in den nachfolgenden Versen, ab Vers 12, richtet sich Paulus an das Gemeindeleben. Das war für ihn wichtig. Vers 12 bis 13, kann man studieren, richtet sich an diejenigen, die die Gemeinde leiten, die die Leiter der Gemeinde sind und die es nicht tun. Vers 14 bis 15 richtet sich an das Verhalten gegenüber den Geschwistern in der Gemeinde, wie wir uns miteinander gegenüber verhalten, und den Leuten auch, die außerhalb der Gemeinde sind. Das beschreiben diese Verse. Vers 16 bis 18 wird die geistliche Haltung der Gläubigen beschrieben und Vers 19 bis 22 wird der Gottesdienst beschrieben. Und die geistliche Haltung, Vers 16 und 18, ist eine Haltung, die wir immer haben sollen. Und darunter zählt, freut euch alle Zeit. Wir sollen uns ja nicht nur in der Gemeinde freuen. Wäre ja schlecht, wenn wir draußen unsere Mundwinkel in den Boden rammen. Er sagt, freut euch alle Zeit, das bedeutet zu jeder Zeit. Und dann merken wir, wenn wir so über unser Leben nachdenken, es gibt so Situationen, da kann man sich bestimmt nicht freuen. Dann vergeht einem manchmal das Lachen. Und die kennt jeder so in seinem Leben. Aber das meint Paulus nicht. Hier geht es nicht darum, naiv durch die Welt zu laufen und ein aufgesetztes Lächeln zu tragen, sondern sich zu freuen wegen dem Herrn. Die Freude bezieht sich darauf, wie Gott im Leben führt. Wir sollen uns über Gott freuen und wir sollen uns darüber freuen, wie Paulus dem Herrn nachgefolgt ist und wie wir es auch tun. Wir freuen uns ja, wenn andere sich zum Herrn bekehren. Wir freuen uns ja, wenn andere dem Herrn nachfolgen. Wir freuen uns ja, wenn das Leben anderer Menschen verändert wird durch die Ernsthaftigkeit im Glauben an Jesus Christus. Paulus sagt, das soll eure Haltung sein. Ihr sollt euch freuen. Und das hat Paulus selbst erlebt und ihn gemacht. Und in den schwierigen Umständen hat er sich an dem Wirken Gottes im Gefängnis in Philippi gefreut. Das war keine schöne Situation, die Paulus da erlebt hat. Sitzt eingesperrt und dann passiert ein großes Erdbeben. Er hätte abhauen können. Nein, was macht er? Er bleibt da. Er freut sich an dem Wirken Gottes in seiner schlechten Situation. Und das können wir auch. Uns freuen an dem Wirken Gottes, auch wenn wir im Alltag sind. Und Paulus fordert uns dazu heraus, uns zu erfreuen in unserem Alltag, in unseren Situationen, uns dennoch zu freuen. Und das ist ein Vorbild, dem wir folgen können. Er hat nicht nur geredet, sondern er hat auch das selbst umgesetzt, was er gesagt hat. Und wir haben es gelesen, wir haben es gehört. Er hat es selbst umgesetzt, was er gesagt hat. Und das hat er den Thessalonichern vor Augen gemalt. Ich war selbst in Not und dennoch habe ich mich gefreut an dem Wirken Gottes in meiner Not. Vielleicht steckt gerade einer jemand hier oder jemand hier in einer tiefen Not. Und vielleicht flucht der eine so innerlich, wie kann das so sein? Ich bin doch immer in die Gemeinde gegangen. Ich habe immer alle Lieder mitgesungen, gebetet und auch Geld gespendet. Wie kann das so sein, dass jetzt auf einmal mir es so schlecht geht? Gott will in unserem Leben wirken. Wir wissen nicht, was er dazu gebraucht, um in unserem Leben zu wirken. Aber Gott will wirken in unserem Leben. Und Paulus malt es den Thessalonichern vor Augen. Gott wirkt in eurem Leben und auch in unserem. Und darüber sollen wir uns freuen. An dem Wirken Gottes. Und der Glaube hält im Alltag stand, wenn wir so ein Vorbild vor Augen haben. Wenn wir auf so ein Vorbild schauen, der sich so gefreut hat über das Wirken Gottes. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie hält unser Glaube im Alltag stand? Im Gespräch bleiben. Als Ehemann weiß jeder, dass man mit seiner Frau im Gespräch bleiben muss, dass die Beziehung gepflegt wird. Gespräche bedeuten ja mitteilen und zuhören. Und Paulus fordert uns auf, oder er fordert die Thessalonicher auf, betet ohne Unterlass, steht in Vers 17. Erst freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass. Paulus gibt hier Anweisungen, wie man Störungen in der Gemeinde unter den Geschwistern verhindern kann und im Alltagsleben festbleibt. Das Wort ohne Unterlass beschreibt ohne Pause und ohne Lücke. Also das ist kein Schlupfloch im Alltagsleben. Paulus sagt in diesem kurzen Satz, es geht um einen Austausch mit dem Herrn, es geht um eine Pflege in der Beziehung mit Gott. Ich habe über die Beziehungspflege in einem Ehebuch gelesen, dass die Kommunikation ein großes Problemfeld in Ehen sind. Wilfried Block schreibt in einem Buch »Eine Ehe zur Ehre Gottes« Folgendes. Wir leben in einer hektischen Zeit. Trägheit, Zeitmangel und Stress gelten als Kommunikationsstörer. Dazu kommen noch die Telekommunikationssysteme wie Handys, Computer und Fernsehen. Zudem kommt noch, dass Mann und Frau in verschiedenen Welten leben. Sie ist den Tag auf Arbeit, hat mit Kunden und Arbeitskollegen zu kämpfen und sie weiß, wenn sie nach Hause kommt, geht es weiter. Da sind ja die Kinder, der Abwasch und so weiter und so fort. Der Mann konzentriert sich auf seine Karriere, auf den Beruf, auf Gemeindetätigkeit und auf seine Hobbys. Weiter schreibt Wilfried Block, was die Auswirkungen von schlechter Kommunikation sind. Und er schreibt, die Auswirkung beim Mann, schlechte Kommunikation, ist, der Mann reagiert hart. Er kritisiert Kleinigkeiten, er blockt das Gespräch ab und er geht weg. Bei der Frau, Auswirkung von schlechter Kommunikation, sie verbittert, sie wird aggressiv, nörglerisch, rechthaberisch, wird depressiv, wird stumm, entwickelt Gefühlsblockaden. Ich dachte so, als ich das gelesen habe, wir haben das Buch durchgemacht, meine Frau und ich, wie in der Ehe ist die Kommunikation mit dem Herrn eine Beziehungspflege? Und Paulus sagt hier, dass wir die Beziehung zum Herrn pflegen sollen und das zu jeder Zeit, ständig im Kontakt. Denn wenn wir mit ihm im Gespräch sind, kann uns so schnell nichts aus der Bahn werfen. Denn dann dreht man sich nicht nach anderen Frauen um und guckt woanders nach, wenn die Beziehung zu Hause ja gut läuft. Dann bleibt man ja bei dem, was man hat und geht nicht woanders hin. Und Paulus sagt hier, will Störungen in der Gemeinde verhindern, wenn wir vielleicht untereinander irgendwie Reibereien haben oder Stress haben oder mit dem anderen ein großes Problem haben. Beziehungspflege, davon spricht Paulus. Denn Störungen in der Gemeinde verhindern ja die Gemeinschaft. Und deswegen nennt Paulus das Gebet. Als ich mal bei der Heilsarmee war, das war vor ein paar Jahren, habe ich eine Schrift gelesen. Und da soll jedes Gemeindemitglied der Heilsarmee zu jeder Möglichkeit, die er hat, beten. Und wir können uns fragen, wann haben wir denn Möglichkeiten zu beten? Ich habe einen interessanten Text von einem unbekannten Autor gelesen, der wurde als Nachruf für eine Beerdigung geschrieben. Und den möchte ich mal vorlesen. Da steht in diesem Nachruf: Nach langem Siechtum starb unsere unvergessliche Frau Gebetsstunde. Aus der Pfarrei, Gleichgültigkeit an der Weltlichkeitsstraße. Die Frau Gebetsstunde wurde vor vielen Jahren inmitten einer großen Bewegung oder großen Erweckung geboren. Genährt durch lebendige Zeugnisse und Lobgesänge wuchs sie zu einer kräftigen Tochter heran. Lange Zeit war Frau Gebetsstunde eines der wichtigsten und tätigsten Mitglieder der Gemeinde. Seit etlichen Jahren litt Schwester Gebetsstunde an Knieversteifung, an deren Folgen sie zunehmend schwächer wurde. Ihre ältere Schwester, Bibelstunde, war schon längst vor ihr an einem ähnlichen Leiden gestorben. Zwei Spezialärzte, Dr. Gute Werke und Dr. Weltfreund, bemühten sich, die Ursache ihrer Krankheit herauszufinden und Abhilfe zu schaffen. Sie versuchten, die Todkranke durch Organisationsspritzen, Kaffeekränzchen, Tombola und andere Methoden zu beleben. Aber nicht einmal der lauteste Blues mit Jazzbegleitung in einer Gemeinde erwirkte irgendeine Besserung. Das immer heftiger werdende Fernsehfieber raffte die Teure schließlich ganz dahin. Die Obduktion der Leiche ergab, dass die Unglückliche zu viel Unterhaltungslektüre genossen hatte und demgemäß die innere Ernährung fehlte. Das verursachte einen starken Schwund an Buße und Fasten. Ihr Mangel an Glauben und Ehre für Gott führte zu unaufhaltsamen Tod. Die Lieblosigkeit der Mitgeschwister hat ihr Ableben noch beschleunigt. Ihre letzten Worte galten nur noch geschäftlichen Anordnungen und Verfahrensfragen. Wenn man manche Gebetsstunde erlebt, ist das hier nicht ganz so weit weg. Was wir hier gehört haben, ist, dass die Anbetung Gottes zu Tode kam, weil anderes in den Vordergrund rückte und die Anbetung weggefallen ist, in den Hintergrund gerückt ist. Und Paulus sagt aber, betet ohne Unterlass. Im Alltag zu beten sollte uns davor bewahren, den Alltag anders zu leben wie am Sonntag, weil wir ja im Gespräch mit dem Herrn über unser Leben sind, weil wir die Beziehung zu ihm pflegen. Und das hört ja sonntags ja eigentlich nicht auf. Paulus sagt, ohne Unterlass. Damit ist aber nicht nur die regelmäßige Gebetszeit gemeint. Aus dem Sonntag muss eigentlich ein Montag werden, dass auch der Montag zu einer Gebetszeit wird. Aus dem Dienstag muss ein Sonntag werden, dass auch da eine Gebetszeit ist. Also es soll eigentlich nicht aufhören, auch an den anderen Tagen der Woche. Jeder Tag, mein Paulus, betet ohne Unterlass, soll zu einem Gottesdienst werden, weil wir ja sonntags auch zusammen beten und Gott anbeten, haben wir in der ersten Stunde gemacht und jetzt haben wir es auch gerade gemacht. Lasst uns mal den Text lesen, wo es um einen Gottesdienst geht, der immer sein soll. Lasst uns mal lesen, Römer 12. Römer 12, Vers 1. Viele kennen auch die Stelle, haben oft schon gelesen. Diese Stelle redet von einem Gottesdienst. Und da steht, Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Paulus erinnert seine Brüder in Rom, an die er schreibt, an die Barmherzigkeit Gottes. Wir haben es gelesen. Also er erinnert sie an die Menschwerdung Gottes, sein Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu. Und das hat alles was mit uns zu tun. Gott war auch ja zu uns barmherzig. Wir können durch die Auferstehung, durch den Tod und die Auferstehung mit Gott zusammen in Gemeinschaft sein. Wenn er dieses Opfer nicht getan hätte, gäbe es keinen Grund, auf Paulus zu hören. Dann könnte uns das egal sein. Aber Jesus hat dieses Opfer gebracht und deswegen kann uns das nicht egal sein. Und unsere Beziehung zu ihm ergibt sich daraus, was er für uns getan hat. Und er ist für uns gestorben, um unsere Sünden zu beseitigen. Und wir können uns heute fragen, ist unsere Schuld schon vergeben? Haben wir Barmherzigkeit Gottes in unserem Leben erlebt? Oder gehen wir aus Tradition hierher? Und aufgrund dieser Barmherzigkeit, die wir im Leben erlebt haben, sagt Paulus, dass wir unsere Körper als lebendige Opfer geben sollen. Ein Opfer wird auch noch heute in vielen Teilen der Welt für religiöse Rituale dargebracht. Und wie ein Opfer auszusehen hat, gab es bestimmte Vorschriften. Man musste ein bisschen was beachten. Also eine alte, dreibeinige Kuh kam nicht in Frage. Es musste alles perfekt sein. Es musste etwas Besonderes sein. Und das sollten wir Gott darbringen. Nun, was ist es in unserem Leben, was wir Gott von unserem Alltag abgeben? Ein Bruchteil unserer Zeit am Tag, 5 Minuten, weil die Betriebsamkeit zu groß ist. Gott will nicht das Letzte, das kurze bisschen, sondern Gott möchte das Beste, und das Beste, was wir haben, ist ja unser Leben. Das möchte er haben. Und nicht nur ein Teil unseres Lebens, nicht nur ein Stück. Und für das andere ist es wieder Hobby oder sonst was. Er möchte unser ganzes Leben. Und das Darbringen als Opfer ist eine freiwillige Handlung. Also er zwingt uns nicht, es ist eine freiwillige Handlung. Und daraus zeigt sich, wie barmherzig uns Gott denn gewesen ist. Wie sehr wir seine Barmherzigkeit schätzen, die er uns gezeigt hat. Und so ein Opfer, was wir Gott geben, schreibt Paulus, ist ein vernünftiger Gottesdienst. Haben wir gelesen. Gottesdienst ist ein Akt der Anbetung, wird Gott angebetet, und das völlig freiwillig. Also wird unser Leben dann zu einem Gottesdienst. Unser Leben wird zu einer Anbetung Gottes. Dann ist unser Leben Beten ohne Unterlass. An jedem Tag. Und im Vers 2 des Römerbriefs, Kapitel 12, lesen wir, wie sich die Anbetung auswirkt. Und da steht Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir sollen prüfen. Paulus warnt uns davor, dass wir uns mit dem identifizieren, was nicht Gottesdienst ist, was nicht der Anbetung Gottes dient. Was ist in meinem Leben, was nicht Gott dient? Was nicht zum Gottesdienst in meinem Leben beiträgt? Unser Körper soll Gottesdienst sein, und jeden Tag, sagt Paulus hier. Und das ist ein Orientieren nach dem, was Gott gefällt. Haben wir auch gelesen, wir fragen uns nach dem, was Gott gefällt. Wir orientieren uns an seinem Wort. Und das ist ja nicht nur am Sonntag so, sondern auch jeden Tag so. Das ist Anbetung. Uns zu orientieren und uns zu fragen jeden Tag, wie soll ich durch diesen Alltag gehen? Ein Gottesdienst an jedem Tag. Und so hält unser Glaube auch im Alltag stand, wenn wir die Beziehung zum Herrn, wenn wir beten ohne Unterlass. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt, etwas kürzer, noch ein bisschen Zeit. Und da möchte ich nochmal lesen, 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Und mein dritter Punkt ist, dankbar sein. Dankbar sein. Wenn wir so an unsere Kindheit erinnern, wenn wir so drüber nachdenken, wie das so früher war, als wir Kinder waren, denken wir vielleicht an den Besuch der Oma oder der Tante. Weihnachten kommt die Familie zusammen und die Oma oder die Tante bringt frisch selbst gestrickte Wollsocken mit. Und die Kinder, die sehen schon die Oma, wie sie kommt mit diesen kratzigen Wollsocken. Und nehmen sie dann freundlicher halbe in Empfang. Und was sagt die Mutter? Was sagt man? Danke. Also hier wird in dieser Geschichte bei diesen Kindern und bei der Oma Danke produziert. Aber wir spüren in unserem Alltag nicht immer die Dankbarkeit. Zu viel Stress, zu viel Arbeit, irgendwas geht schief. Und es ist auch keine Lösung zu tun, als gäbe es keine Probleme, wissen wir auch. Wenn wir im Stau stehen, sind wir nicht gerade dankbar. Wenn wir Geld nicht bekommen haben vom Chef, sind wir nicht gerade dankbar. Wenn irgendwas passiert, Unberechenbares, sind wir nicht dankbar. Wenn wir einen Zug verpassen, sind wir nicht gerade dankbar. Paulus sagt hier, seid dankbar. Die Dankbarkeit, von der Paulus spricht, ist nicht eine Dankbarkeit aufgrund von uns Gefühlen, weil wie es gerade mal gut läuft, bin ich jetzt mal dankbar. Sondern dankbar ist eine Einstellung. Eine Einstellung. Paulus sagt, ihr sollt dankbar sein in allen Dingen, nicht nur den Dingen, die euch gut tun, wo ihr ein gutes Gefühl habt, sondern in allen Dingen sollen wir dankbar sein. Auch in denen Dingen, die ein schlechtes Gefühl in uns hervorrufen. Auch da sollen wir dankbar sein, schreibt er. Und eigentlich hat das Dankbarsein etwas mit Vertrauen zu tun. Wenn ich dankbar bin, auch in schlechten Dingen, vertraue ich ja dann auch Gott. Weil er dann ja auch mein Leben führt. Die Frage ist, vertrauen wir Gott? Vertrauen wir ihm? Und deswegen fordert uns Paulus auf, zu danken. Vertraut Gott in den Situationen des Lebens. Ich habe eine interessante Dankesliste gefunden. Und da können wir uns mal fragen, wo wir dankbar sein können in unserem Alltagsleben und wo wir Gott vertrauen können, vielleicht auch lernen müssen, Gott zu vertrauen. Und diese Dankesliste, die fängt so an: Ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle. Weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Ich bin dankbar für die Hose, die mir ein bisschen zu eng sitzt. Weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. Ich bin dankbar für das Durcheinander nach der Feier, dass ich aufräumen muss und Fenster putzen muss und so weiter und so fort. Weil das bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben. Ich bin dankbar für den Rasen, der gemäht werden muss. Weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Ich habe Landschaft, ich habe einen Garten. Ich bin dankbar für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung, weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land, wo wir noch die Meinung äußern können. Ich bin dankbar für die Parklücke ganz hinten in der äußersten Ecke beim Einkaufszentrum, weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten und dahin fahren. Ich bin dankbar für die Frau in der Gemeinde, die hinter mir sitzt und falsch singt. Weil es bedeutet, ich kann gut hören. Ich bin dankbar für die Wäsche und den Bügelberg. Weil es bedeutet, ich habe genug Kleidung. Ich bin dankbar für die Müdigkeit und die schmerzenden Muskeln am Ende des Tages. Das bedeutet, ich bin fähig, hart zu arbeiten. Ich bin dankbar für den Wecker, der morgens klingelt, weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt. Und ich bin dankbar für den Wasserrohrbruch, weil das bedeutet, ich lebe in einem Haus mit fließendem Wasser. Das ist eine humorvolle Liste. Vielleicht kann auch jeder mal in seiner Freizeit auch mal so eine Liste aufstellen, wofür er danken kann. Ich lade Sie ein, dankbar zu sein. Mein Thema war heute, wie hält mein Glaube im Alltag stand? Der erste Punkt war, wenn wir das richtige Bild vor Augen haben. Der zweite Punkt war, wenn wir im Gespräch bleiben mit Gott. Und der dritte Punkt, dankbar sein. Ich möchte noch beten. Und wer kann, bitte ich aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir deine Barmherzigkeit erlebt haben in unserem Leben. Und wir danken dir, dass du unser Leben verändern möchtest, dass du zu uns redest. und dass du es neu ausrichten möchtest und du sagst uns, wo Dinge sind, die nicht gut sind, die das verhindern. Du rufst uns auf, dir zu vertrauen, auch in Lebenslagen, die, wo wir sagen, es ist nicht so toll. Herr, hilf uns in unserem Alltag, mit dem Alltag zurechtzukommen, mit den Sorgen, mit den Dingen auf Arbeit, mit dem Alltagsstress. Hilf uns, dich darin zu sehen, in unserem alltäglichen Leben. Hilf uns, dass wir wachsen zu dir hin, mehr verstehen von dir und auch von uns. Herr Jesus, danke, dass du zu uns redest und hilf, dass wir dein Wort nicht vergessen. Amen.
Amen.